Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Das neue Infektionsschutzgesetz ist auf dem Weg. Die Frage bleibt, was heißt das für die vierte Welle? Und vor allem, wie schnell kann sich die Lage im allerbesten Fall wieder entspannen? Dazu hören wir gleich den Modellierer Michael Mayer-Hermann. Außerdem stellen wir einen Proteinimpfstoff gegen SARS-CoV-2 vor und Pläne für einen Weltraumbahnhof in der Nordsee. Mein Name ist Christiane Knoll. Herzlich willkommen. 60.000 Neuinfektionen an einem Tag. Die Eskalation ist da und auch die Bereitschaft, gegenzusteuern. Die Boosterimpfung wird es für alle ab 18 geben. Die Länder beschließen 2G, 3G, 2G plus. Nur wird das alles reichen? Darüber habe ich gestern mit dem Modellierer Michael Mayer-Hermann vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig gesprochen.
Die Maßnahmen, es gibt ja jetzt zwei Probleme, die wir lösen müssen. Einerseits müssen wir kurzfristig die explodierenden Fallzahlen unter Kontrolle bringen. Wir müssen langfristig zusehen, dass wir wieder normal leben können. Und zu beidem trägt eines überhaupt nicht bei, das ist die Aufhebung der pandemischen Lage. Das ist mir ein unverständlicher Schritt, den die Politik jetzt macht. Und ich halte ihn ehrlich gesagt für nicht sehr verantwortungsvoll, denn es erzeugt ja nicht nur eine rechtlich unsichere Situation. Das kann man vielleicht noch lösen, indem man alles in das Infektionsschutzgesetz reinschreibt und auf die Weise dafür sorgt, dass die notwendigen Maßnahmen doch wieder ergriffen werden können. Aber die Aufhebung der pandemischen Lage hat eine fatale Wirkung auf die Öffentlichkeit und suggeriert, dass die Pandemie vorbei ist. Das in einer Situation, wo wir die höchsten Inzidenzen in der Geschichte der Corona-Pandemie in Deutschland haben, halte ich für eine komplett unsinnige Entscheidung.
Bei den Maßnahmen selbst geht es im Wesentlichen um 3G, Homeoffice, wann immer es geht, 2G und 2G plus in Restaurants und Kinos. Wie weit kann man denn damit kommen?
Wir können relativ klar sehen, wenn wir einfach ins Ausland schauen und uns die Beispiele dort anschauen, dass wir in der aktuellen Situation mit 2G allein nicht auskommen werden. Zumal das 2G ja auch ganz schlecht überprüft wird und deswegen auch nicht eine wirklich harte Maßnahme ist. Darüber hinaus ist es so, dass wir Kontaktbeschränkungen brauchen werden, um die aktuelle vierte Welle bremsen zu können. Das ist je nach Bundesland etwas unterschiedlich zu bewerten. Die Bundesländer, bei denen die Impfquote höher ist, brauchen weniger Kontaktbeschränkungen als die Länder, wo die Impfquote niedrig ist. Und das macht einen deutlichen Unterschied, wollte ich nur nebenbei mal sagen, weil also wenn man zum Beispiel Sachsen vergleicht mit Niedersachsen zum Beispiel, wo man eine Impfquote von knapp 60% gegenüber gut 75% hat, dann macht das einen deutlichen Unterschied. Wir können fast ein Drittel der Kontaktmaßnahmen nur benutzen, um die Reproduktionszahl auf 1 zu bekommen, in Niedersachsen relativ zu Sachsen. Aber ohne Kontaktbeschränkung wird es nicht gehen. Das heißt, wir können mit 2G allein die Situation nicht lösen und werden eingreifen müssen in Veranstaltungen und vielleicht auch in private Treffen.
Nennen Sie das dann schon Lockdown, was Sie da gerade fordern?
Na, die neue Koalition in Spee hat ja Lockdown ausgeschlossen bereits. Das war übrigens eine der falschen Entscheidungen, denn an dem Tag, an dem die Inzidenzen auf 28.000 gegangen sind, zu erklären, wir machen auf keinen Fall wieder einen Lockdown, hat quasi die Signalwirkung dieser hohen Inzidenz am 3. November, glaube ich, komplett zunichte gemacht in der Bevölkerung. Das ist ja ein wesentlicher Bestandteil der Pandemiebekämpfung, dass man die Bevölkerung mitnimmt und die Warnsignale nutzt, dass die Bevölkerung vorsichtig wird. Und durch diese Ankündigung hat die Koalition eigentlich einen Kardinalfehler in der Pandemiebekämpfung gemacht. Aber es ist so, dass das, was ich jetzt gerade fordere, jetzt nicht ein Lockdown im Sinne ist dessen, was wir gemacht haben letztes Weihnachten, sondern das sind ja graduelle Kontaktbeschränkungen. Und das scheint mir eine angemessene Maßnahme hier in der Situation, denn wir müssen uns ja klar machen, von den 50.000 Menschen, die heute infiziert worden sind, werden in 4 Wochen 300, 400 Menschen tot sein. Und das können wir nicht jeden Tag so machen. Und jeder Tag, den wir warten mit den Maßnahmen, mit den Einschränkungen der Kontakte, jeder Tag, den wir warten, sind weitere 300 bis 400 Tote. Es werden eher mehr.
Das heißt konkret, die Maßnahmen reichen Ihren Modellen nach nicht aus, um die Welle ausreichend schnell zu stoppen oder überhaupt zu stoppen. Habe ich das richtig verstanden?
Das haben Sie richtig verstanden. 2G allein wird es nicht tun.
Auch nicht 2G plus mit Testen?
2G plus ist eine sinnvolle Maßnahme, das Plus ist, meine ich, ist eine sinnvolle Maßnahme, betrifft aber nicht die Personen, die jetzt maßgeblich zu dem Infektionsgeschehen beitragen, sprich die Ungeimpften. Auch auf den Intensivbetten sind es dominant die Ungeimpften. Natürlich gibt es da Ausnahmen und Impfdurchbrüche bei den Geimpften und durch das 2G plus wird man die Infektionen, die über die Geimpften stattfinden, einschränken. Und das ist eine sinnvolle Tat, dass man das tut, aber es wird das Infektionsgeschehen insgesamt nicht stoppen. Also 2G, 2G plus ist eine gute Addition, aber der entscheidende Schritt ist, von 3G nach 2G zu gehen und das möglichst auf die gesamte Gesellschaft auszuweiten.
Wie gut können Sie denn berechnen, was jetzt in den nächsten Wochen passieren wird?
Wir können jetzt klar sagen, dass es sei denn, dass die Bevölkerung massiv dagegen hält, dass das, was wir heute sehen, sich in den nächsten 2 Wochen nochmal verdoppelt. Denn wir haben ja jetzt seit geraumer Zeit ein exponentielles Wachstum mit einer Verdopplungszeit im Bereich von ungefähr 12 Tagen. Also in 12 Tagen werden die Inzidenzen doppelt so hoch sein wie jetzt. Und die Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen können, um das zu stoppen, können eigentlich schon kaum mehr von der Politik bewerkstelligt werden, sondern können eigentlich nur von der Bevölkerung gemacht werden, im vorauseilenden Gehorsam. Und das ist hoffentlich das auch, was passiert. Ich sehe das durchaus, dass die Bevölkerung reagiert inzwischen und dass man nicht einfach die Treffen unüberlegt machen kann und dass man das eine oder andere absagen muss oder reduzieren muss oder wenn man sich trifft, eben sich vorher doch mal testet, auch wenn man schon geimpft ist. Das sind Dinge, die gerade passieren und ich hoffe, dass eben die Bevölkerung das schnell genug und intensiv genug versteht, damit wir diese Kurve bald kriegen.
Noch im Sommer konnten wir ja hoffen, dass es aufwärts geht, weil die Schar der Geimpften wachsen sollte und immer mehr andere sich dann über Ansteckungen immunisieren. Man hatte das Gefühl, man ist auf den letzten Metern, aber diese Hoffnung hat sich leider zerschlagen, weil eben der Impfschutz auf Dauer nicht hält. Wir müssen boostern, allein um den Status quo aufrechtzuerhalten. Welche Rolle spielt der Faktor Zeit bei dem allen?
Die Impfung, die wir im Sommer abgeschätzt haben, und das ist eigentlich immer bekannt gewesen, würden niemals ausreichen, um neue Wellen zu verhindern. Das ist eigentlich nichts, was irgendjemand jemals behauptet hat. Man muss, um Herdenimmunität zu bekommen, etwa 90% der Bevölkerung geimpft haben, und zwar inklusive aller Menschen. Nicht 90% der vulnerablen Bevölkerung oder der über 18-Jährigen, sondern einfach 90% aller. Und dann kommt der Faktor ins Spiel, selbst dann hat die schwindende Immunität über die Zeit die Auswirkung, dass die 90% eben auch nicht reichen, wie man jetzt gerade zum Beispiel in Dänemark gesehen hat. Also der Faktor Zeit bedeutet, dass wir uns einfach regelmäßig nachimpfen müssen. Jedenfalls das dritte Mal auf jeden Fall, um eine möglichst dauerhafte Immunität zu haben. Wir wissen im Moment noch nicht, wie lange die dritte Impfung dann vorhält. Es kann ja sein, dass dann der Impfschutz länger anhält, als wenn man nur 2 Impfungen hatte. Aber es ist natürlich so, dass die Zeit ein relevanter Faktor ist. Und es geht jetzt einfach darum, dass jeder 3 Impfungen braucht, damit es einen stabilen Schutz gibt.
Sie selbst haben immer für eine niedrige Inzidenz plädiert. Wie schauen Sie denn persönlich auf die aktuelle Situation?
Na, ich schaue etwas traurig auf die aktuelle Situation, denn es ist eine Situation, die wir nicht hätten haben müssen. Wir hätten ja von vornherein mit einer stärkeren Niedriginzidenzstrategie arbeiten können. Und selbst wenn man die nicht verfolgt hätte, hätte man einfach früher reagieren müssen. Und es ist letztlich in ein Machtvakuum hier reingegangen. Der Regierungswechsel war im Grunde das fatale Ereignis, das Deutschland aus der Bahn geworfen hat, wo die eine Regierung nicht mehr richtig handeln kann und die andere Regierung noch nicht handelt. Und stattdessen sogar eher Kommentare in die Luft wirft, die der Pandemiebekämpfung entgegenwirken und der Awareness in der Bevölkerung entgegensteht. Das heißt, wir haben jetzt in diesem Regierungsvakuum, möchte ich mal sagen, eine Entscheidungsunfähigkeit über Wochen hinweg gehabt. Jetzt scheint sich ja gerade das zu ändern und es wird immerhin gehandelt. Aber das hat natürlich dazu geführt, dass wir jetzt diese vierte Welle in dem Ausmaße haben und wir hätten viel früher reagieren müssen. Und deswegen ja auch unser Aufruf jetzt mit den 35 Wissenschaftlern, die eigentlich genau darauf nochmal aufmerksam gemacht haben.
Wie ist Ihre Prognose? Wann wird diese Welle vorbei sein, im besten Fall?
Im besten Fall, wenn wir jetzt klare kontaktbeschränkende Maßnahmen machen, dann können wir in 1-2 Monaten diese Welle wieder runter haben. Das ist ja bereits jetzt so, dass die Patienten aus München ins Ausland geflogen werden. Das heißt, wir haben ja die Überlastung in Bayern schon. Also dann wird ja reagiert. Es ist ja nicht so, dass wir dann nichts tun. Ja, also man wird ja die Maßnahmen anpassen in dem Moment, wo man sieht, dass die Sache aus dem Ruder läuft.
Sagt Professor Michael Meyer-Hermann vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig. Er war Mitunterzeichner eines Brandbriefs, mit dem sich eine Gruppe führender Wissenschaftler am vergangenen Wochenende an die Politik gewandt hat. Am Impfstoff wird es jedenfalls nicht scheitern. Davon haben wir in Europa genug und es könnte bald noch mehr werden. Gestern hat die Firma Novavax bei der Europäischen Arzneimittelagentur den lang erwarteten Zulassungsantrag für seinen Proteinimpfstoff gegen SARS-CoV-2 eingereicht. Kann uns das bei der Pandemiebekämpfung voranbringen? Zugeschaltet ist mein Kollege Volkert Wildermuth. Volkert, woraus besteht der Impfstoff von Novavax?
Ja, der heißt Nuvaxovid offenbar und wird aus gentechnisch hergestellten Spike-Proteinen des Coronavirus zusammengebaut. Ungefähr ein Dutzend davon werden in einem Nanopartikel zusammengefasst und die spielen dem Immunsystem eine Art künstliches Virus vor. Damit das gut funktioniert, enthält der Impfstoff auch noch einen Wirkverstärker, eine Chemikalie aus dem Seifenrindenbaum.
Es ist also nicht mRNA oder DNA, sondern ein Eiweiß aus dem Spike-Protein. Warum könnte das ein Vorteil sein?
Ja, da gibt es im Grunde drei Vorteile. Erstens, es gibt schon länger Erfahrung mit Proteinimpfstoffen, etwa bei der Impfung gegen die Grippe, also Hepatitis B, Keuchhusten, das sind alles Proteinimpfstoffe. Es gibt manchmal Menschen, die den bisherigen Impfungen so ein bisschen misstrauen, weil sie neu sind, Erbmaterial, RNA oder DNA enthalten. Wer da Vorbehalte hat, für den könnten Proteinimpfstoffe eine Alternative bieten. Zweiter Vorteil, in den bisherigen Studien scheinen sie ein bisschen verträglicher zu sein. Und drittens sind sie auch einfacher zu handhaben, weil sie sich im normalen Kühlschrank lagern lassen.
Der Zulassungsantrag liegt jetzt bei der EMA. Was wissen wir denn über Wirkung und Nebenwirkung?
Das ist ein ziemlich komplexes Feld. Eine Studie aus England hat für den Impfstoff eine Wirksamkeit von 83% ergeben, sehr gut. Das war damals die Alpha-Variante. Eine parallel durchgeführte Studie in Südafrika, die ergab allerdings nur eine Wirksamkeit von etwa 50%. Dort war die Beta-Variante unterwegs. Und Mitte des Jahres hat Novavax auch Daten aus den USA und Mexiko vorgelegt. Da soll die Wirksamkeit über 90% gelegen haben. Wie es mit Delta aussieht, das weiß noch niemand so genau. Indonesien haben diese ganzen Daten überzeugt. Da hat Novavax schon eine Zulassung erhalten. Jetzt muss die EMA für Europa entscheiden. Novavax ist im Übrigen nicht der einzige Proteinimpfstoff. Auch Sanofi Pasteur ist hier schon in einem regen Austausch mit der EMA. Und in einigen anderen Ländern laufen sogar schon Massenimpfkampagnen. Kuba zum Beispiel, die haben einen eigenen Proteinimpfstoff. Dort gehen die Infektionszahlen seit Mitte September deutlich zurück. Ob das wirklich mit dieser Impfkampagne zusammenhängt, ist offen. Auch Russland und China haben Proteinimpfstoffe im Einsatz. Sie haben sie auch schon an andere Länder weitergegeben. Das Problem, meist gibt es zur Wirksamkeit und Sicherheit da keine vollständig publizierten Daten. Da tappt man ein bisschen im Dunkeln.
Es ist ja schon ein bisschen überraschend, dass erst die mRNA-Impfstoffe, also diese ganz neuartigen Impfstoffe da waren und dann erst die Proteinimpfstoffe. Warum ist das so? Warum hat das so lange gedauert? Zumindest in Europa.
Ja, also die Technik, die ist zwar etabliert, aber das bisschen tricky ist, dass die in jedem Fall neu angepasst werden muss. Also RNA und DNA, die sind immer gleich, egal was die kodieren, aber bei den Proteinen ist das anders. Es ist einfach, diese Anleitung für das Spike-Protein in Bioreaktoren voll von Insekten oder Hamsterzellen reinzubauen oder in Tabakpflanzen zu integrieren. Das wird auch versucht. Aber es hängt dann wirklich von den Details ab. Produzieren die Zellen das Protein zu schnell? Sterben sie vielleicht, um nur ein Beispiel zu nennen? Dann muss das Protein gereinigt werden. Dafür gibt es kein Verfahren von der Stange. Von daher war von Anfang an klar, dass die Proteinimpfstoffe nicht als erste fertig sein würden. Wie hoch die praktischen Hürden sind, das zeigte sich tatsächlich auch beim Hersteller Novavax, der immer wieder mit Qualitätsproblemen zu kämpfen hatte, obwohl er von den USA ja 1,6 Milliarden Dollar erhalten hat. Und auch Sanofi Pasteur, die mussten den Impfstoff ganz neu aufsetzen, da es unerwartet Probleme mit der Wirksamkeit gab. Aber Proteinimpfstoffe sind weiter attraktiv. Es gibt viele Unternehmen, die bereits in klinischen Studien sind. Und die internationale Impfkampagne COVAX, die wartet auf die Proteinimpfstoffe, weil sie ebenso einfach zu verteilen sind, weil es auch möglich sein könnte, die im globalen Süden direkt zu produzieren. Novavax hat COVAX über 1 Milliarde Dosen zugesagt. Auch dafür wäre die Zulassung in Europa ein wichtigster erster Schritt.
Gestern hat die Firma Novavax bei der Europäischen Arzneimittelagentur den lang erwarteten Zulassungsantrag für seinen Proteinimpfstoff eingereicht. Danke, Volkert Wildermuth, für die Einordnung. Es gibt viele Weltraumbahnhöfe in der Welt, nur Europa hat keinen. Zwar können die Europäer ihre Raketen von Kourou aus ins All starten, aber Französisch-Guyana ist ziemlich weit weg. Ein Tor ins All gleich vor der Haustür, das wünschen sich Europas Raumfahrer. Zumindest die, die ihre Pläne in dieser Woche auf der Space Tech Expo in Bremen vorgestellt haben. Denn die Pläne sind durchaus umstritten, Guido Meyer berichtet.
Ein griffiger Name ist schon mal viel wert. Skyroa wäre so einer. Dieses Kunstwort hat sich vor 5 Jahren eine britische Weltraumfirma gegeben. Natürlich wollten wir Sky im Namen haben, weil es an Raketen erinnert. Und Roa klingt einerseits gälisch, lässt andererseits aber auch an das Polarlicht, die Aurora Borealis, denken. Mit einem schottischen Akzent gesprochen hört sich das zusammen sehr schön an. Und so war Skyroa geboren. Derek Harris ist einer der Manager von Skyroa. Die Firma will ab dem kommenden Jahr ihre eigenen Raketen ins All schicken, und zwar vom heimischen Schottland aus. Skyroa XL soll bis zu 300 Kilogramm Nutzlast in 500 Kilometer Höhe aussetzen können. Starten wird sie vom Weltraumflughafen Saxawort auf den Shetlandinseln. Die sind zwar nur dünn bevölkert, aber auch nicht menschenleer, weswegen die Regionalregierung nur eine Handvoll Starts pro Jahr erlaubt. Wir glauben, dass wir mehr als einen Weltraumflughafen benötigen. Als wir uns nach einem zweiten Startplatz umgesehen haben, sind wir bei der German Offshore Spaceport Alliance fündig geworden. Dazu müssten die Raketen von Schottland aus verladen werden Richtung Nordsee, was bei unserer geografischen Lage sehr praktisch wäre.
Was a very good option for us.
Skyroa ist für uns eigentlich eher ein Kunde, der bei uns dann seine Raketen auch starten soll,
sagt Arne Gausepohl, der Direktor der German Offshore Spaceport Alliance, kurz GOSA. Nordsee und Offshore, das klingt nach einem Start in den Weltraum mitten aus dem Wasser. Nur warum? Warum Offshore?
Warum nicht Offshore? Könnte ich genauso gut fragen. Ich meine, in Deutschland gibt es tatsächlich gar nicht so viele Möglichkeiten, Onshore zu starten. Im Land, wir sind ein sehr bevölkerungsreiches Land, wir haben keine Wüste, wo wir einen Spaceport bauen könnten, aber wir haben einen Zugang zum Meer.
Und da ist Platz. Es kostet aber auch viel Geld, gerade in der Anlaufphase. Die Planer gehen von 30 Millionen Euro aus. Sie hoffen, dass der Bund oder einzelne Länder nicht nur einen Teil der Bürgschaften für die nötigen Kredite übernehmen, sondern selber auch als Kunden auftreten, also eine gewisse Anzahl von Starts pro Jahr kaufen und bezahlen. Die entsprechenden Nutzlasten für jeden Start würden an Land auf ihren Einsatz vorbereitet.
Die Rakete muss dahin gebracht werden, die muss integriert werden mit dem Satelliten und dass wir das natürlich auch an Land machen, aber dann den Start auf dem Wasser.
Die GOSA ist eine Alliance. Möglichst viel ist ausgelagert an eine Bremer Reederei, die mehr als 90 Schiffe zur Verfügung hat, an den Weltraumkonzern OHB, der über die Tochterfirma Rocket Factory Augsburg bereits die ersten Starts plant, an eine Beratungsfirma, die sich mit Offshore-Geschäften auskennt und an einen Provider, der sich auf Satellitenkommunikation spezialisiert hat. 2023 soll erstmals eine Rakete von der Nordsee aus ins All starten. Dass andere, neue, kleine Weltraumflughäfen in Europa der GOSA dann schon zuvor gekommen sein könnten, das nimmt Arne Gausepohl sportlich.
Ich persönlich glaube, dass dieser Wettbewerb wichtig ist, weil wir müssen günstige Lösungen schaffen. Und dieser Wettbewerb, der da entsteht auf allen Ebenen, der wird dazu führen, dass wir uns mehr anstrengen, dass sich die anderen Spaceports mehr anstrengen, weil nicht alle werden in 5 oder in 10 Jahren noch existieren.
Ähnlich optimistisch blickt Derek Harris von Skyroa in die Zukunft. Jedenfalls für sich und für Schottland. Nicht für alle. Kunden, die Satelliten ins All schießen wollen, gibt es genug. Sie werden darüber entscheiden, welche privaten Startplätze sich durchsetzen und bei welchem das Konzept ins Wasser fällt. Ich vermute, der Markt in Europa ist groß genug für 3, 4 oder 5 Weltraumflughäfen.
Noch gibt es gar keinen, aber das soll sich ändern. Guido Meyer über künftige Weltraumbahnhöfe in Europa. Hier geht es weiter mit den Meldungen. Zusammengestellt hat sie heute Magdalena Schmude.
Der Deutsche Zukunftspreis geht an die Entwickler des Corona-mRNA-Impfstoffs von BioNTech. Der Preis wurde gestern Abend in Berlin verliehen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zeichnet damit jedes Jahr Personen aus, die an herausragenden Forschungs- und Entwicklungsprojekten beteiligt sind. Die Geehrten hätten es innerhalb kürzester Zeit geschafft, einen auf der mRNA-Technik basierenden Impfstoff gegen das Coronavirus zu entwickeln und mit abgeschlossenen Studien bis zur Zulassung zu bringen, heißt es in der Begründung. Der Zukunftspreis ist mit einem Preisgeld von 250.000 Euro verbunden. Die Ständige Impfkommission spricht sich für Corona-Auffrischungsimpfungen für alle Menschen ab 18 Jahren aus. Das teilte die STIKO heute mit. Die sogenannte Booster-Impfung soll 6 Monate nach der abgeschlossenen Grundimmunisierung verabreicht werden. Der Abstand kann im Einzelfall aber auch auf 5 Monate verkürzt werden, wenn genug Kapazitäten vorhanden sind. Ein entsprechender Beschlussentwurf wurde zur Abstimmung an Fachkreise und Bundesländer weitergeleitet. Daher sind noch Änderungen möglich. Es handelt sich noch nicht um eine finale STIKO-Empfehlung. Abtauchende Erdplatten knicken stückweise ab. Wie eine gebogene Kette mit starren Gliedern sinken die tektonischen Platten an den Subduktionszonen in die Tiefe. So bleiben sie einerseits straff genug, um Zugkraft zu entwickeln, und sind andererseits ausreichend verformbar. Das zeigt ein geophysikalisches Modell, das ein Forschungsteam der ETH Zürich entwickelt hat. Ihre Ergebnisse beschreiben die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Nature. Ein ähnliches Muster lässt sich am Japangraben beobachten, an dem die pazifische Platte unter die Ochotsk-Platte absinkt. Ein neuer mRNA-Impfstoff soll vor Zeckenbissen schützen. Der Impfstoff enthält die Bauanleitung für 19 Proteine, die im Speichel einer bestimmten Zeckenart vorkommen. Das führte zu einer lokalen Immunreaktion mit starker Hautrötung, wenn so geimpfte Meerschweinchen von einer Zecke gebissen wurden und dabei mit deren Speichel in Kontakt kamen. Als Folge der Immunreaktion beendeten die Zecken ihre Blutmahlzeit vorzeitig, was die Wahrscheinlichkeit reduziert, dass durch den Biss die Erreger der Lyme-Borreliose übertragen werden. In den Versuchen mit Meerschweinchen blieben alle geimpften Tiere ohne Infektion. Von den ungeimpften Kontrolltieren erkrankte etwa die Hälfte. Diese Ergebnisse stellen Mediziner von der Universität Yale im Fachjournal Science Translational Medicine vor. Forscher haben einen Raumantrieb auf Jodbasis getestet. Bei dem Test absolvierte ein CubeSatellit in der niedrigen Erdumlaufbahn verschiedene Flugmanöver. Der Jodantrieb erzeugte dabei eine Leistung zwischen 50 und 60 Watt. Genug, um den Minisatelliten messbar zu bewegen, wie das Team aus Frankreich und Singapur im Fachmagazin Nature schreibt. In aktuellen Ionenantriebssystemen wird das Edelgas Xenon eingesetzt, um einen ionisierten Plasmastrom zu erzeugen, der mit hoher Geschwindigkeit ausgestoßen wird. Weil Xenon selten und schwer zu gewinnen ist, könnte ein Jodantrieb Kosten und Aufwand bei der Treibstoffbeschaffung deutlich senken. Ein neuer Quantenchip hat erstmals mehr als 100 Quantenbits. Das teilte das US-Unternehmen IBM mit. Der Chip im Quantencomputer Eagle besteht demnach aus 127 Quantenbits, kurz Qubits, den kleinsten Recheneinheiten von Quantencomputern. Bisherige Computer, die auf dem gleichen Prinzip basieren, rechnen mit maximal 60 Qubits. Die reine Anzahl der Quantenbits verrät aber noch nichts über die Leistungsfähigkeit. Dafür spielt auch die Fehleranfälligkeit eine Rolle. Laut IBM ist die Fehleranfälligkeit des neuen Chips geringer als die der Vorgänger. Das US-Unternehmen plant nach eigenen Angaben, im nächsten Jahr einen Chip mit 400 Quantenbits zu bauen.
Sternzeit, 18. November, Mittagsvollmond mit Finsternis. Kurz vor Sonnenuntergang steigt der Mond über den Nordosthorizont. Die fast volle Kugel zieht im Laufe der Nacht im Sternbild Stier hoch über den Himmel. Die exakte Vollmondstellung wird erst morgen Vormittag um kurz vor 10 erreicht. Dann zieht der Mond fast komplett durch den Schatten der Erde. Diese beinahe totale Verfinsterung des Mondes ist in Mitteleuropa nicht zu sehen, denn der Mond steht dann für uns unsichtbar unter dem Horizont. Das Himmelsschauspiel bekommen Menschen zu Gesicht, die sich in Amerika, im Pazifik und Ostasien aufhalten und ganz im Norden Skandinaviens oder in Spitzbergen. Denn der Mond steht jetzt in der Himmelsgegend, in der die Sonne Mitte Mai war, kurz vor der Sommersonnenwende. Dann strahlt sie am Nordkap schon als Mitternachtssonne. Im Sommer geht dort die Sonne für einige Zeit niemals unter. Genauso ergeht es im Winter dem Mond. In den Tagen rund um Vollmond steht er ununterbrochen am Himmel. Der sommerlichen Mitternachtssonne entspricht im Winter der Mittagsvollmond. So leuchtet morgen Vormittag der verfinsterte Mond am Nordkap knapp über dem Nordhorizont. Allerdings ist der Himmel von der Dämmerung stark aufgehellt. Erst noch ein ganzes Stück weiter nördlich, etwa in Spitzbergen, findet die Mondfinsternis an einem halbwegs dunklen Himmel statt. Am 16. Mai des kommenden Jahres ist ein solches Schattenspiel auch wieder von Mitteleuropa aus zu beobachten. Dann lassen sich zumindest die Anfänge einer totalen Mondfinsternis verfolgen.
Frauen profitieren von den Corona-Hilfen weniger als Männer. Dazu mehr gleich nach den Nachrichten bei Wirtschaft und Gesellschaft. Mein Name ist Christiane Knoll. Danke fürs Zuhören.